Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der Anästhesie und Intensivmedizin im AKH, auf der MedUni Wien. Und ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir. Ich glaube, der eine ist bekannt, der andere noch nicht. Das ist einmal Dr. Carlo Martin, ein Kollege von mir, ebenfalls Assistenzarzt auf der Anästhesie und Intensivmedizin. Und einmal Dr. Lukas Infanger, Facharzt, ebenfalls auf der gleichen Abteilung.
Hallo. Hallo.
Das heutige Thema oder Diskussion vielleicht ein bisschen anders als die Folgen davor. Wir werden uns ein Paper ein bisschen genauer anschauen und über das Thema dann generell ein bisschen reden. Genau. Und Lukas, du sozusagen sagst ein bisschen mal die Eckpunkte von diesem Paper.
Danke, Keith, für die Vorstellung. Wir dürfen heute das Aspirin or Low Molecular Weight Heparin for Thromboprophylaxis After Fracture Paper besprechen bzw. diskutieren. Das ist schon im Jänner letzten Jahres im New England Journal of Medicine erschienen. Und worum geht's? Was sind die Eckdaten dieser Studie bzw. dieses Papers? Prinzipiell war das, wie der Name schon sagt, eine Multicenter bzw. Non-Inferiority Trial, also eine Nicht-Unterlegenheitsstudie, die niedermolekulares Heparin mit Acetylsalicylsäure, also dem ASS, zur Thromboseprophylaxe vergleicht. Bei wem vergleichen die Autoren dieser Studie diese beiden Medikamente? Das waren Patienten, die 18 Jahre und älter waren, die eine Extremitätenfraktur erlitten haben und die dann eben für die Thromboseprophylaxe während des stationären Aufenthaltes beziehungsweise je nach Krankenhauspolicy auch darüber hinaus entweder ASS oder niedermolekulares Heparin bekommen haben. Das primäre Outcome von der Studie war die Mortalität, also beziehungsweise All-Cause Mortality, Tod. Und das Secondary Outcomes oder die wesentlichen Secondary Outcomes dieser Studie waren die nicht tödliche Lungenembolie, die tiefe Venenthrombose beziehungsweise die generelle Thrombose und Blutungskomplikationen. Schlussendlich, wie man sich erwartet bei einem Paper, das in so einem Journal erscheint, haben die einige Patienten eingeschlossen. Es waren insgesamt also mehr als 12.000 in mehreren Zentren mit einem mittleren Alter von 40 Jahren. Und was haben die Hauptoutcomes gezeigt? Die Overall All-Cause Mortality trat bei 47 Patienten in der Aspirin-Gruppe auf, also in etwa 0,78%, beziehungsweise bei 45 Patienten mit niedermolekularem Heparin, das wiederum auch 0,73% in etwa ausmacht, also eine minimale Differenz von 0,05 Prozentpunkten. Und dieser Unterschied war signifikant. Das heißt, im Gesamtkontext eine Nichtunterlegenheit von ASS gegenüber Low Molecular Weight Heparin bei der Thromboseprophylaxe in diesem Patientenkollektiv. Wenn man sich die sekundären Outcomes anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel die tiefe Venenthrombose bei 2,5% der Patienten in der Aspirin-Gruppe aufgetreten ist und bei 1,7% in der Gruppe mit dem niedermolekularen Heparin. Bei den anderen Secondary Outcomes wie Lungenembolie, Blutungskomplikationen bzw. andere schwerwiegende Ereignisse gab es zwischen den beiden Gruppen keine großen Unterschiede. Die waren also da sehr, sehr ähnlich. Was ist die Gesamtkonklusion dieses Papers? Wie schon gesagt, dass die Thromboseprophylaxe bei diesen Patienten mit Aspirin, dem niedermolekularen Heparin, nicht unterlegen war.
Ja, danke Lukas für die Vorstellung. Ich glaube, es ist ja auch ein Paper, was sehr viel und sehr kontrovers war oder diskutiert wurde viel. Und ich glaube, bevor wir dann jetzt in die genaue Diskussion einsteigen, hast du, Carlo, sozusagen noch ein bisschen diesen pathophysiologischen Mechanismus, der, glaube ich, auch wichtig ist zu wissen, bevor wir dieses Paper dann noch genauer diskutieren.
Ja, ich glaube, wir alle kennen ASS aus der Thromboseprophylaxe, vor allen Dingen von arteriellen Thromben, also nach dem Herzinfarkt. Aber was unterscheidet eigentlich einen arteriellen von einem venösen Thrombus und warum nehmen wir bei dem einen primär das ASS und das niedermolekulare Heparin beim anderen? Der arterielle Thrombus beginnt meistens mit einem arteriosklerotischen Plaque, der rupturiert. Und an diesem arteriosklerotischen Plaque, an dieser Rupturstelle, lagern sich Thrombozyten an. Und dann entsteht ein thrombozytenreicher Thrombus unter hohem Shear Stress. Und was wir mit dem ASS machen wollen, wir wollen die Thrombozytenfunktion einschränken und damit verhindern, dass sich Thrombozyten an diesen rupturierten Plaque anlagern. Im Gegensatz dazu entstehen venöse Thromben nach einem bisschen anderen Pathomechanismus. Hier steht meistens eine Inflammation des Endothels im Vordergrund. Diesem inflammierten Endothel lagern sich Thrombozyten und Lymphozyten in dem Bereich an, wo am wenigsten Flow herrscht, also kurz nach Venklappen, meistens im Bereich der unteren Extremitäten. Und dann wird von den Lymphozyten wahrscheinlich Tissue Factor sezerniert, was wiederum den plasmatischen Anteil der Gerinnung anheizt. Und es steht ein fibrinreicher Thrombozyten, Fibrin und erythrozytenreicher Thrombus. Also ein ganz anderes Gemisch als im arteriellen Schenkel. Und was wir mit dem niedermolekularen Heparin machen wollen, ist, wir wollen vor allen Dingen den plasmatischen Anteil der Gerinnung dämpfen und damit verhindern, dass der Thrombus im venösen Teil nicht entstehen kann oder dass es keinen Thrombus-Progress gibt. Das wäre der große Unterschied zwischen den beiden Medikamenten. Und die Autoren dieser Studie haben sich gedacht, wenn das ASS dem niedermolekularen Heparin nicht unterlegen wäre, dann würden Patienten wahrscheinlich sehr viel lieber einfach ein ASS schlucken und sich nicht ein- oder zweimal täglich spritzen. Und außerdem ist das ASS ein bisschen günstiger als das niedermolekulare Heparin. Deswegen haben sie sich die Frage gestellt, ob wir das bei einem Risikokollektiv für venöse Thrombophylaxe geben können.
Ja, ich glaube, das ist ja, Lukas, du bist auf der Kinderanästhesie auch tätig. Da denkt man sich dann ja, ich meine, Thromboseprophylaxe im niedermolekularen Heparin, das geht eh. Ich glaube, das geht dann so weit, bis dass man vor einem Patienten oder Patientin steht, die etwas kleiner ist als der Erwachsene und den spritzt man dann nicht so gerne. Ich glaube, da scheitert man dann spätestens bei der Mutter oder bei dem Vater. Ist das richtig?
Also ich glaube, generell tun wir uns vielleicht ab und zu ein bisschen schwierig zu bedenken, was das heißt, Medikamenteneinnahme oder Medikamentenverabreichung für Patienten, weil die Thromboseprophylaxe, die medikamentöse Thromboseprophylaxe, das ist was, das verschreiben wir regelmäßig, wir verordnen das regelmäßig den Patientinnen und Patienten und das ist aber impliziert, dass ein Patient subkutan täglich, beispielsweise, wenn man das jetzt nach einer gewissen Leitlinie macht oder vielleicht sogar zweimal täglich, eine subkutane Injektion bekommt, also eine Spritze. Das hat man als Mediziner vielleicht ab und zu nicht so ganz am Radar. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll und geradezu logisch, dass man sich anschaut, ob es gerade für Medikamente, die nicht angenehm sind, verabreicht zu bekommen oder zu nehmen, nicht vielleicht auch Alternativen gibt. Und Schlucken ist durchaus eine sehr gangbare Alternative im Vergleich zur subkutanen Injektion.
Genau, deswegen habe ich auch dieses Beispiel erwähnt. Genau. Du hast gesagt, sozusagen, es ist diese Non-Inferiority konnte bestätigt werden. Mhm. Kann ich dann jetzt sozusagen hingehen und allen Patienten, Patientinnen als Thromboseprophylaxe nach dieser Operation das geben anstatt des Heparin? Ist das so? Oder gibt es vielleicht irgendwie paar Besonderheiten, die man bei diesem Paper sich genauer anschauen muss?
Also ein Ding oder einen Punkt, den ich noch herausstreichen möchte, weil ich das, glaube ich, beim Intro vielleicht vorher ein bisschen verdreht gesagt habe. Also es ist ein Non-Inferiority Trial. Das heißt, ich habe da, glaube ich, vorher ein bisschen was von Signifikanz auch gesagt. Wofür das Ergebnis signifikant war, ist eben, dass das Aspirin nicht schlecht, also non-inferior zum niedermolekularen Heparin ist. Das sagt natürlich keinesfalls im Umkehrschluss, dass es superior ist, also dass es besser ist jetzt zum Beispiel und auch nicht unbedingt was über, also die Differenz der Overall All-Cause-Modelle, die wurde natürlich herausgerechnet, die Signifikanz dafür, aber per se darauf war das Trial noch nicht gepowert. Aber aus dem heraus kann man jetzt zumindest mal in dieser einen Arbeit für ein spezielles Kollektiv in einer speziellen Situation sagen, okay, das ist wahrscheinlich nicht schlechter in Bezug auf die All-Cause-Modality. Dass wir dementsprechend aber natürlich in der klinischen Praxis unsere Tätigkeit, unsere Handlungen am Patienten nicht aufgrund eines Papers, auch wenn das natürlich ein gut publiziertes, großes Paper in einer großen Studie ist, großen Patientenkollektiv und systematisch gut gemacht ist, dass wir deswegen nicht unsere klinische Praxis von heute auf morgen umändern, das ist uns, glaube ich, allen bewusst und dass es dafür natürlich auch Leitlinien gibt, die die Literatur größer und breiter abbilden und auch den Expertenkonsens damit hineinnehmen, das ist hoffentlich auch allen bewusst. Also nein, wir werden aller Regel nach nicht morgen auf die Station der Orthopädie und Unfallchirurgie gehen und dort versuchen, in den Fieberkurven niedermolekulares Heparin gegen ASS zu tauschen. Aber natürlich sind so Studien ein cooler Incentive, um sich das in Zukunft nochmal genauer anzuschauen und eben zum Beispiel auch, wie das ja auch teilweise passiert, die Superiority sich anzuschauen, ob es dann nicht tatsächlich vielleicht sogar einen Vorteil hat, wenn man manchen Patienten ASS gibt.
Carlo, magst du nochmal kurz, weil du hast es auch gesagt, so ein Patientenkollektiv ist sicherlich etwas, was da wichtig ist. Bei wem wenden wir welche Medikamente an? Magst du vielleicht nochmal kurz sagen, welche Patienten wurden da bei dieser Studie angeschaut und können wir das so auf unsere unfallchirurgischen Patienten, Patientinnen übernehmen?
Ja, danke. Ich glaube, wenn man den Trial einordnen möchte, dann muss man immer schauen, wie haben die das Ganze methodisch gemacht. Und die haben sich angeschaut, wir spritzen zweimal täglich subkutan das niedermolekulare Heparin versus wir nehmen zweimal täglich ASS in einem Traumakollektiv und sie haben eingeschlossen obere und untere Frakturen und Frakturen des Beckens, die operativ oder nicht operativ versorgt werden mussten. Und gerade bei den oberen Extremitäten muss man schon ganz klar andeuten bzw. anmerken, das sind Niedrigrisikopatienten. Da gibt es auch in der Guideline eigentlich keine klare Empfehlung, dass man die alle antikoagulieren muss. Dann ist hier bei dem Paper noch ein ganz wichtiges Wort, auch im Titel eigentlich schon versteckt, pragmatisch. Und das Wort pragmatisch zieht sich durch die gesamte Methodik durch. Weil wie haben Sie das gemacht? Sie haben in 21 Traumazentren das Ganze, die kollektiv eingeschlossen, diese 12.000 Patienten, eine riesen Patientenanzahl. Und um das klinisch umzusetzen, haben sie gesagt, na, wir richten uns nach der Vorgabe der Trauma, der Zentren, die einschließen. Wie viel Heparin und Aspirin müssen die Patienten schlucken, wenn sie zum Beispiel etwas adipöser sind? Müssen die Patienten verlängert eine Thromboseprophylaxe bekommen, wenn sie das Krankenhaus verlassen? Da haben sie sich nicht eingemischt. Da haben sie gesagt, wir machen das alles im Rahmen der klinischen Routine. Da können wir keine Empfehlung aussprechen.
Genau. Wenn ich da vielleicht kurz noch reingrätschen kann. Also wie du richtig gesagt hast, das ist ein Patientenkollektiv, wenn man sich das anschaut, das ist jung, das hat eine einfache Verletzung und in den Zentren, in denen die eingeschlossen haben, also ich will jetzt sagen in der entwickelten, industrialisierten Welt, würde ich mir erwarten, dass ich da nicht sterbe. Also, dass ich an dieser Verletzung, an keiner Komplikation in irgendeiner Form sterbe. Das heißt, da ist die Overall Mortality hoffentlich, und natürlich ist es so auch in der Literatur, generell sehr niedrig. Und gerade bei diesen Patienten jetzt dann natürlich, wäre es dann auch von denen auf ein anderes Kollektiv zu schließen in Bezug auf die Thromboseprophylaxe, das wäre natürlich gefährlicher, weil das, wie gesagt, also wenn ich morgen hier beim Rausgehen oder Reingehen in die Arbeit stürze und mir eine Extremität breche, dann hoffe ich, dass ich definitiv Mortalität mein geringstes Problem ist und hoffentlich egal, bis zu einem gewissen Grad, egal was man da so, was da im Verlauf passiert, ich das unbeschadet überstehe und das ist Gott sei Dank meistens auch so.
Das heißt, ich muss mich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zurückhalten und nicht gleich über die unfallchirurgischen Stationen herumlaufen und das Thromboas an alle Patienten, Patientinnen verteilen. Aber Carlo, es gibt noch einen anderen Punkt bei dem Paper, was auch viel diskutiert wurde, spezifisch der primäre Endpunkt. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, das bezieht sich auch wieder ein bisschen auf die Methodik. Und zwar haben Sie am Anfang als primären Endpunkt drin gehabt, PE-assoziierter Tod. Und kurz bevor dann das Recruitment zu Ende war, also im Anfang 2021, haben sie das Primär-Outcome dann noch einmal geändert auf All-Cause-Mortality. Sie haben das begründet mit, das ist eigentlich das klinisch Relevanteste, was wir wollen. Wir wollen mit unserer Therapie verhindern, dass unsere PatientInnen sterben. Und haben sich bei der PE-assoziierten Todesfällen, glaube ich, auch in der Diagnostik ein bisschen schwer getan. Und auch hier kommt wieder das Wort pragmatisch dazu, weil wie haben Sie die PE bzw. die venöse Thromboembolie diagnostiziert, dann wenn sie klinisch aufgetreten ist? Das heißt, man hat sicherlich bei 12.000 Patienten einige PEs übersehen, die einfach klinisch nicht relevant waren. Und Bewertet hat das Ganze, ob das jetzt ein PR-assoziierter Todesfall war oder nicht, ein dreiköpfiges verblindetes Komitee. Also sie haben sich da schon auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht, wie man einen Bias aus dieser PR-assoziierten Todesfällen herausnimmt. Aber am Ende haben sie gesagt, wir wollen das, was für die Patienten am relevantesten ist, auch als Primär-Outcome, und das war die All-Cause-Mortality. Und ich glaube, das ist auch viel diskutiert worden dann.
Das stimmt. Das ist auch etwas, was vielleicht aus der Folge mit der Antikoagulation auf der Intensivstation schon von der Frau Professor Schaden und dem Dr. Libiasi angesprochen wurden. Es ist sehr unterschiedlich, wie man Thrombosen im Studiensetting einfach untersucht. Tut man da screenen? Wie tut man screenen? Mit welcher Bildgebung? Oder konzentriert man sich da auf die klinisch relevante Thrombose? Und das dann sozusagen auch von den Studiensetting in die Klinik zu übernehmen, ist sicherlich nicht immer einfach.
Ja, also ich finde auch, das ist was, das kennen wir. Wir kennen es selber aus unserer Forschungsarbeit, wir kennen es aber nicht zuletzt aus der Literatur, dass die Definition der Pulmonalembolie, die ist schwierig. Sie ist noch viel schwieriger, die klinisch relevante Pulmonalembolie zu definieren. Und also ich möchte nicht in diesem Dreikopf-Expertengremium sitzen und dann entscheiden müssen, okay, das ist jetzt damit assoziiert. Oder nicht. Das ist tatsächlich tricky. Ich verstehe natürlich auch andersrum, dieser heilige Gral bis zu einem gewissen Grad der Wissenschaft oder mit der Mortalität, also dass man eine Intervention findet, die Mortalität beeinflusst. Das ist irgendwie so, dass man sich so, jetzt wenn man so in so einem Traum so ein bisschen vorstellt, also da habe ich was. Nur auch das wissen wir aus der Literatur, das ist halt nun mal schwierig. Und auch das in der patientenorientierten, spezialisierten Medizin wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt das, was unbedingt das Letzte und Wichtigste ist, sondern da gibt es eben noch relevante andere Faktoren und Outcomes, die man sich unbedingt anschauen muss und die man beeinflussen können wird, weil die Number Needed to Treat bei vielen Interventionen einfach wirklich, wirklich sehr, sehr hoch wird, weil wir einfach schon sehr spezialisiert sind.
Aber wer weiß, vielleicht finden wir noch irgendwelche Interventionen und dann ist der Nobelpreis uns schon zugesichert. Wir sitzen zu dritt hier. Ich glaube, man darf maximal mit zwei anderen teilen. Asselborn, ich sag's nur nochmal, ja. Mhm. Genau. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir jetzt eine Entscheidung fällen müssen, wenn wir in der Klinik tätig sind. Und Gott sei Dank haben wir Leitlinien, die uns dabei unterstützen. Und auch in diesem Setting, ich glaube im August in diesen Jahres sind die neuen VTE-Guidelines rausgekommen von der Europäischen Gesellschaft für Anästhesie, die wirklich auch auf sehr spezifische Settings eingehen, unter anderem eben auch auf diese orthopädischen Settings. Und ich mag einmal kurz erwähnen, was diese Guidelines darüber sagen. Und zwar sagen die, dass eben rezent sozusagen ein bisschen ein Hang zum Aspirin da ist, aber eben auch klar sagen, dass es keine Superiority ausgesprochen werden kann und dass das Aspirin vor allem im Fast-Track-Setting besser ist als keine Prophylaxe. Aber sie sagen sozusagen, man kann jetzt nicht das eine Medikament oder das eine Protokoll dem anderen vorziehen. Ja. Also ist sicherlich auch etwas, wo hier vielleicht noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Vielleicht kommen neue Studien raus, die das vielleicht noch ein bisschen klarer definieren, wann man was genau nimmt. Aber dabei sind es die Leitlinien.
Genau. Also ich finde das das fasst das schon mal bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr gut zusammen, dass man natürlich nicht aufgrund eines Papers jetzt sein gesamtes klinisches Handeln und sein gesamtes klinisches Tun über den Haufen wirft, würden wir in aller Regel auch nicht, sondern dass die Leitlinien das bis zu einem gewissen Grad natürlich für uns definieren. Und wenn man das jetzt nämlich overall zusammenfasst, dann ist genau diese Unterscheidung, und das finde ich cool, dass das in den Leitlinien bis zu einem gewissen Grad natürlich auch so ausgedrückt ist, die Non-Inferiority ist natürlich nicht die Superiority. Das heißt, wir haben mit diesem Paper eine Studie, die in einem sehr speziellen Patientenkollektiv, nämlich in sehr jungen Patienten, mit einfachen Verletzungen der Extremitäten zeigt, dass wenn man bei denen Aspirin verwendet, dass es nicht schlechter ist als niedermolekulares Heparin, was im Umkehrschluss natürlich nicht heißt, dass es A besser ist oder B, man deswegen für andere Patientenkollektive sagen kann, da nehmen wir jetzt ein ISS statt dem niedermolekularen Heparin. Aber es ist natürlich ein, wie wir schon ganz zu Beginn gesagt haben, cooler Input und ein cooler Incentive, in diese Richtung weiter zu arbeiten, weiter zu forschen, was, wie wir wissen, ja auch ohnehin passiert.
Und ich finde vor allen Dingen als Anästhesistinnen und Anästhesisten bekommen wir ja die Patienten mit, die hochrisikokollektiv sind. Und die sind in dieser Studie eigentlich nicht richtig abgebildet. Es sind die älteren Patienten mit Hüftfrakturen oder hüftnahen Frakturen, die wir dann im Dienst versorgen. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass wir aufgrund dieses Papers mit den Daten, die wir da haben, nichts sagen können, oder?
Genau, finde ich, sind gute abschließende Wörter, weil ich gebe dir da absolut recht. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch zwei, dass ihr heute bei mir wart und mit mir und den Zuhörern und Zuhörern dieses Paper diskutiert habt. Auch hier sozusagen nochmal der Appell an die Zuhörer und Zuhörerinnen, sich rege zu melden bei unserer E-Mail-Adresse clottalk@meduniwien.ac.at. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder alle dazu schaltet. Ich sage danke.
Dankeschön.
Danke sehr.
Wir danken unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisierung dieses Podcasts nicht möglich wäre. Unsere Sponsoren sind AOP Orphan Pharmaceuticals, AstraZeneca Österreich, Biomedica Medizinprodukte, CSL Behring, Ecomed, Mitsubishi Tanabe Pharma und Novo Nordisk.